Ganz ehrlich, wenn ich auf einen Satz hätte tippen müssen, den ich niemals sagen werde, dann hätte ich drauf getippt, Deutschland steht in einem Basketball-WM-Finale. Aber ihr habt es gehört, ich habe Ihnen gesagt, Deutschland steht in einem WM-Finale. Unfassbar. Es ist soweit. Ruppi, grüß dich erstmal.
Grüß dich, Stacki.
Ruppi, wie ist der Puls? Geht schon wieder?
Ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen. Der Puls ist etwas runtergekommen, aber ich fühle mich immer noch so ein bisschen aufgedreht und habe richtig Bock aufs WM-Finale gegen die Serben.
Ein bisschen hyped quasi, ja?
Ja.
Das war schon allererste Sahne. Also ich glaube, wenn man irgendwie dieses Spiel raten würde unter den besten Spielen jemals, die man gesehen hat als Fan oder auch als Journalist, ich glaube, es ist unter meinen Top 2 oder Top 3.
Was ist das andere?
Deutschland-Litauen bei der Eurobasket, bei der vergangenen. Und dann wird es schon wirklich eng. Vielleicht Nowitzki in den Finals. Als er Champion geworden ist, dieses Champion-Game von Nowitzki.
Ich bin wahrscheinlich wahnsinnig schlecht drin, durch Ranglisten aufzustellen, weil ich schon so viele Spiele gesehen habe und auch viele Sachen vergesse. Aber aus dem Kopf würde ich auch sagen, dass es wahrscheinlich problemlos in die Top 5 vordringt.
Ja. Das war schon allerhand. Das wollen wir natürlich mit euch zusammen aufarbeiten. Wir wollen nach Manila telefonieren, wie ihr das von uns kennt, da Coach Jens mit reinholen. Allerdings wird das ein bisschen kürzer, weil bei dem schon 3 Uhr nachts war, als wir mit ihm gesprochen haben. Und er da die Serben natürlich vorbereiten musste, selbstverständlich. Da wollten wir nicht zu viel Zeit klauen. Es soll ja ein Erfolg im WM-Finale werden. Und später geben wir euch natürlich ein paar Stimmen noch mit, die wir bekommen haben von Matthias Marburg von der Bild. Da nochmal ein herzliches Dankeschön jetzt schon mal raus. Und im Anschluss sprechen wir dann natürlich auch über das WM-Finale. Was muss passieren, dass Deutschland den ganz großen Wurf schafft, die Serben zu schlagen und in einem WM-Finale zu stehen? Genau, das ist mal so der Plan für die aktuelle Folge. Falls ihr Fragen, Anregungen habt oder uns einfach nur eure Freude auch zeigen wollt, schreibt uns sehr gerne wie immer an podcast@big-basketball.de oder ansonsten auch gerne in DMs über die sozialen Netzwerke. Die sind immer offen für euch. Okay, Ruppi, dann lass uns mal reinstarten mit einem Tip-Off am besten, oder? Lass uns vor dem Tip-Off starten. Was hattest du für ein Gefühl vor diesem Spiel Deutschland gegen Team USA?
Ich habe meinen Tipp, glaube ich, nicht bei uns in die Gruppe geschrieben, ne?
Du hast ihn hier im Podcast gesagt.
Ja, da habe ich gesagt, dass die USA gewinnt.
Genau.
Aber ich habe nicht meinen Tendenztipp gesagt. Den habe ich bei uns in der Redaktion besprochen. Und ich hatte gesagt, unserem Ressortleiter, ich glaube, bis zur Halbzeit sind sie so dran. Dann ist es vielleicht so -5 und man schaut mal und dann am Schluss wird es dann doch etwas deutlicher. -18 habe ich gesagt, da schäme ich mich fast für jetzt, aber ich wollte es zumindest offen und transparent sagen.
-18?
Ja, lag ich zum Glück komplett daneben, richtig gut so.
Ja, das stimmt. Ich habe gesagt, dass Deutschland gewinnt. Ich habe gesagt, dass Serbien gewinnt.
Hast du es wirklich geglaubt oder war, also das ist ja ganz oft immer so, wenn man die Mannschaft cool findet und es das eigene Land ist und Sympathie besteht, dass man dann mehr den Wunsch formuliert als den wirklichen Glauben. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Deutschland gewinnt und hätte gesagt, irgendwie 1 von 10 oder 2 von 10 können sie gewinnen, aber irgendwie meine Überzeugung war, naja, das wird schon nichts werden letzten Endes. Hast du wirklich dran geglaubt? Hättest du jetzt, wenn man dir die Pistole an den Kopf gehalten hätte, hättest du gesagt, Deutschland gewinnt?
Ja, gut. Ich meine, du musst natürlich immer prozentual davon ausgehen. Ich hoffe, dass mir niemals irgendwer eine Pistole an den Kopf hält. Da bin ich bisher gut drum rumgekommen in meinem Leben.
Wenn Andi Obst dir an den Kopf hält, dann wirst du auf jeden Fall keine Überlebenschance haben.
Vielleicht ist das stimmt. Oh Gott, ja. Vielleicht ist das in Hamburg ein bisschen anders. Crime City Hamburg, weiß ich nicht. Bei uns im schönen Ludwigsburg passiert sowas seltener. Ich will es nicht verschreien, aber um aufs Thema zurückzukommen, es war schon klar, dass Deutschland geringere Chancen hat, dieses Spiel zu gewinnen als die USA. Ich habe ja gesagt, 2 von 10 Spielen gegen die USA kannst du gewinnen, wirst du auch gewinnen. Übrigens war auch so die Wettquote, habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, dass 20% Deutschland da der Anteil war. Von daher lag ich da gar nicht so falsch, aber ich hatte da kurz davor noch mit meinem Cousin geschrieben, der in Ulm wohnt, und er hatte mich gefragt, wie es ausgeht, und da sage ich +2 für Deutschland.
Hey,
und es ist tatsächlich so gekommen.
Siehst du, der größte Experte jemals aus.
Kein Witz. Nein, es ist natürlich einfach Glück. Ganz ehrlich, es ist das einfach nur Glück. Vor allem hätte ich tippen müssen aufs Endergebnis, hätte ich wahrscheinlich irgendwie 84-82 getippt. Aber dass es 113-111 ausgeht, hätte natürlich niemand, glaube ich, für möglich gehalten.
Wenn man dir, um das so eine Vorher-Nachher-Frage nochmal zu formulieren, wenn man dir vorher gesagt hätte, die Amis machen 111 Punkte, wie hätte dann dein Tipp noch ausgesehen? Immer ja, noch,
das ja. Ist, da, also, das ist genau der Punkt, hätte ich gesagt, Deutschland verliert unter Garantie. Da kommen wir auch gleich sehr gut zu unserem Experten Jens Leutnecker, denn den habe ich nämlich zum Auftakt das Gleiche gefragt. Oder zumindest in ähnlicher Konstellation. Wir hören einfach da mal rein, lassen euch da mal kurz in unser Gespräch eintauchen und nehmen das Ganze auf, um das dann weiter zu analysieren. Viel Spaß mit Jens Leutnecker. Und erstmal Grüße nach Manila. Es ist knapp 3 Uhr. Du bist noch wach. Kannst noch nicht schlafen. Das Spiel war zu spannend, oder?
Ich muss noch arbeiten. Das ist das Problem. Aber okay, für ein WM-Finale schiebt man gerne mal Überstunden.
Ja, macht man alles. Jens, wie war es in der Halle? Wie war es vom Gefühl her für dich?
Erstaunlicherweise sehr pro USA. Also jetzt nicht unbedingt so erstaunlich, weil natürlich viele NBA-Fans auf den Philippinen sind. Und man hat natürlich auch diese Connection der Philippinen mit den USA, aber es war ein ganz klassisches Auswärtsspiel. Also Defense-Rufe von der kompletten Halle bei 2 Minuten zu gehen, und hat jeder gedacht, da kam ja dann diese eine Auszeit, ich glaube bei 2-3 Minuten noch zu gehen. Jetzt haben die Amerikaner das Spiel gewonnen. Und so war auch die Körpersprache, aber die Deutschen hatten da einfach nicht so Lust drauf und haben es einfach durchgezogen und haben dann immer eine Antwort parat gehabt. Offensiv immer eine Antwort parat gehabt. Defensiv hatten die Amerikaner natürlich auch extremes Shotmaking, genauso wie die Deutschen auch.
Ja, Shotmaking ist ein gutes Stichwort. Lass uns da gleich einsteigen. Wenn dir vor dieser Partie jemand gesagt hätte, du triffst schlechter als die Amis und die Amis stehen bei 58,5% aus dem Feld, also fast 60% aus dem Feld, und du gewinnst das Ding trotzdem, was hättest du demjenigen gesagt?
Na, jetzt bin ich natürlich unfassbar arrogant und sage, das ist durchaus möglich. weil die Amerikaner sind schwach am defensiven Rebound, für ihre Athletik unglaublich schwach. Wenn man jetzt anschaut, dass die Deutschen 25 Second Chance Points sich erarbeitet haben, dann, und das war ja gegen Litauen nichts anderes. Gegen Litauen haben die 18 Offensiv-Rebounds kassiert, die Amerikaner. Und es liegt meines Erachtens daran, dass halt in der NBA nicht mehr ausgeboxt wird. Und dann kommt da auf einmal, in Anführungszeichen, die Armee. Und dann wissen sie nicht, was sie tun sollen. Und das muss gar nicht mal ein Spieler sein, der jetzt mehr Power oder mehr Sprungkraft hat, sondern wenn der dich im richtigen Moment erwischt, dann hat er einfach die bessere Position, und das ist den verschiedenen Spielern gelungen. Natürlich zuallererst der Big Man Riege mit 3, 3 und 2, Vogtmann, Theis und Thiemann, aber dann auch 4 Team Offensive Rebounds. Da muss man dann einfach sagen, dass es nicht unwahrscheinlich war, dass dieses Spiel ein Possession Game wird. Natürlich, wenn die Amerikaner 58% schießen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dich gerade aus der Halle geschossen haben, hoch.
Aber das Spiel geht 113-111 aus, das höchste Halbfinale im Scoring, das es jemals gegeben hat. Es gab davor überhaupt nur eine Mannschaft, die 100 Punkte mal geknackt hat. Das war, glaube ich, Griechenland 2006, wenn ich es richtig weiß. Ansonsten jetzt Deutschland und die USA, die beiden Mannschaften. Ein Spiel, wie man es, glaube ich, von der deutschen Nationalmannschaft so noch nie gesehen hat. Ich kann mich nicht dran erinnern, also muss, wenn dann, davor gewesen sein, bevor ich irgendwie mich mit Basketball näher beschäftigt habe. Das ist jetzt auch gute 25 Jahre her. Also ich kann mich an kein Spiel erinnern, das nur im Ansatz so war wie dieses Spiel, was die deutsche Nationalmannschaft da abgerissen hat. Auch sie fast mit 60% Trefferquote. Wir sprechen nachher nochmal ein bisschen weiter über dieses Spiel mit Robert auch nochmal ausführlicher. Aber mit dir, Jens, um dir nicht zu viel von deiner Arbeitszeit zu rauben, die du gerade mitten in der Nacht noch machen musst, hast du ein paar Zahlen rausgefunden, wo du sagen kannst, außer die Offensiv-Rebounds, daran lag's, dass die deutsche Nationalmannschaft das Ding am Schluss gewonnen hat gegen die Amis?
Also es ist jetzt hier auf dem offiziellen Scouting-Bogen sind jetzt 28 Fastbreak-Punkte aufgeschrieben bei den Amerikanern. So viel habe ich persönlich nicht gesehen. Da wurde einfach wahrscheinlich auf die Shotclock genommen. Und dadurch, dass diese Menschen, die dort unten Basketball gespielt haben, einfach so schnell sind, haben die Punkte halt nach 6 Sekunden oder 7 Sekunden gemacht. Aber das war dann schon wieder
kein klassischer
im Halfcourt drin. Genau. Ja. Und da muss man einfach sagen, dass die Deutschen es geschafft haben, insgesamt nur 17 Fastbreak-Punkte zuzulassen. Und wir hatten uns unterhalten über diese Transition-Möglichkeiten. Und das waren jetzt insgesamt, haben die Amerikaner da nur 17 Punkte kreieren können. 16 Transition-Offenses wurden hier jetzt bei der anderen Datenplattform getrackt. Das bedeutet, man hat es geschafft, obwohl es nicht immer so aussah, die Amerikaner zumindest von diesen ganz einfachen Dingern abzuhalten. Und Points from Turnover, da waren die Amerikaner, ich glaube, bei 28 pro Spiel. Jetzt waren es 15. Und am Ende steht bei den Deutschen, stehen 30 Assists und 10 Turnover. Und genau das ist der Schlüssel zum Spiel. Weil du kannst dir nicht erlauben, neben dieser unglaublichen individuellen Qualität, die ich persönlich auch noch nie vor Ort gesehen habe, und ich war schon bei NBA-Spielen mit Kevin Durant und Co., auch mit Luka Doncic, also das war ein unglaubliches Level an individueller Klasse und das keine Chance, wenn die deutsche Mannschaft zu viele Ballverluste gehabt hätte. Es war ein perfektes Offensivspiel.
Ja, was dann auch 113 Punkte natürlich auch aussagen, so auf den ersten Blick. Lass uns noch ganz kurz zum Abschluss über Dennis Schröder sprechen, will ich nachher auch nochmal mit Robert ein bisschen ausführlicher machen. Aber gerne mit dir schon mal ein kleines Intro dazu. Dennis Schröder hat ein sehr, sehr schwieriges Spiel gegen Lettland gehabt, hat sich selber gesagt, das war das schlechteste Spiel meiner Karriere. Und aus so einem Spiel rauszukommen und dann nicht zu overpacen, gerade gegen eine Mannschaft wie die USA, ist, glaube ich, überhaupt nicht leicht, gar nicht einfach. Aber Dennis hat es brutal geschafft, in seiner Zone zu bleiben. Eben genau das, nicht eine Überreaktion zu zeigen. Hat 5,5 Minuten gebraucht, überhaupt den ersten Wurf loszukriegen. Hat sich, finde ich, als ja richtiger Floor General nicht aufgespielt oder nicht aufgesetzt, sondern das kam von innen raus. Auch zum Schluss dann, wo der Druck die deutsche Mannschaft so ein bisschen gelähmt hat, hat auch Dennis wieder übernommen und hat genau die richtigen Entscheidungen getroffen. Wie hast du ihn heute erlebt?
Also erstens hat Dennis mit diesen 9 Assists mehr Punkte kreiert, nämlich 21, als dass er selbst erzielt hat. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, er hat selbst hochprozentig gescored mit 54% und natürlich auch den Dagger dann reingehauen. Also man kann, ich möchte sagen, individuell, was das angeht, also Pick and Roll und Isolation Offense, kann man schwer ein besseres Spiel machen. Aber der zweite Punkt ist, und das ist sehr interessant, was glaubst du, wie häufig die Deutschen den Ball in den Post gebracht haben?
Häufig.
Haben sie ja noch nie gemacht.
Hat mir herausragend gut gefallen. Ist mir auch aufgefallen, dass sie den Gameplan verfolgt haben, im Post gerne Austin Reeves zu attackieren nach Switches.
14 Mal den Ball in den Post gebracht, 20 Punkte kreiert. 14 Mal Early Post Up. Und ja, das ist der Wert, das ist 1,4. Und genau diese Fähigkeit auch zu erkennen, dem Trainerteam auch zu vertrauen, okay, wir haben da jetzt ein Mismatch gegen einen Also es sind ja alles Top-Athleten, die Amerikaner, aber die können halt den Post nicht mehr verteidigen, wissen es nicht mehr, wie es geht, nie gelernt. Und dann war das der entscheidende, mitentscheidende Punkt, der da auch dazu reingeführt hat. Und das muss ein Point Guard erstmal erkennen und nach so einem Spiel nicht überdrehen, sondern genau diese Sachen umsetzen. Also, perfektes Spiel der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort, und wir werden das Ganze nochmal ein bisschen weiter ausführen. Aber natürlich sind deine Ausführungen und Eindrücke von vor Ort und deine Zahlen, die du vorliegen hast, wie keine anderer, natürlich immer nochmal super interessant. Vielen Dank, dass du dir um 3 Uhr nachts für uns die Zeit genommen hast, nochmal 10 Minuten zu referieren. Wir werden das Ganze natürlich nochmal dann nach der WM komplett eintüten. Da wirst du bestimmt auch nochmal ein paar interessante Zahlen für uns haben. Das machen wir dann aber zu gegebener Zeit. Jetzt erstmal dir vielen Dank und wir gucken gleich nochmal voraus auf die deutsche Mannschaft natürlich und dann auch aufs WM-Finale. Jens, danke dir.
Bis dann.
Wir hören uns.
Ciao.
Ciao. So, lange Zeit hatten wir leider nicht mit Jens. Wie gesagt, er muss noch Serbien vorbereiten und das Ganze natürlich noch videomäßig aufarbeiten, zahlenmäßig aufarbeiten. Entsprechend wollten wir ihm da nicht zu viel Zeit nehmen. Deswegen, Ruppi, analysieren wir weiter. Wir haben gerade über Dennis Schröder gesprochen. Das ist vielleicht so eine erste Person, über die wir mal sprechen können in diesem Spiel. Ich hatte es gerade auch schon mit Jens. Sehr schwieriges Unterfangen für einen Spieler nach so einem Spiel wie gegen Lettland wieder reinzukommen und dann weder zu überdrehen, um zu zeigen, ich bin der Beste der Welt, noch sich ganz rauszunehmen aus der Verantwortung und zu sagen, nee, Leute, ich habe so ein schlechtes Spiel zuletzt gemacht. Ich gucke erst mal ein bisschen. Ich habe beides nicht gesehen bei Dennis Schröder. Ich habe es als den Floor General genannt. Es war Wahnsinn, da so rauszukommen. Das ist vielleicht sogar die größte Leistung überhaupt in diesem Wettbewerb von Dennis Schröder, so aus diesem Lettland-Spiel rauszukommen, diese Mannschaft weiterhin anzuführen. Was hattest du für ein Gefühl?
Ich fand ihn genial, muss man so sagen. Und ähnlich wie du es gerade formuliert hast, aus meiner Sicht war das sogar sein bestes WM-Spiel. Auf der größtmöglichen Bühne gegen die stärkste Competition so zurückzukommen. Und er hat das Spiel einfach kontrolliert. Er hat das Tempo kontrolliert. Er hat sich dann zurückgenommen, wenn seine Mitspieler übernommen haben. War dann da, wenn er gesucht wurde. Er war, wie du gemeint hast, ein richtiger Floor General, der in Passlaune war, die Defense der Amis auseinandergenommen hat. Und wenn es sein musste, hat er eben auch gescored, hat zwei wahnsinnig wichtige Dreier getroffen. Fantastische Leistung von Dennis Schröder. Er hat unheimlich viel gespielt, auch und das komplett zu Recht. Also muss man wirklich sagen, er wird jetzt so ein bisschen in den Schatten gestellt in diesem Spiel von natürlich Andy Obst, von Franz Wagner, den ich grandios fand, Daniel Theiss, aber er hat da nicht minder Anteil dran. Super, super, super Spiel von ihm.
Ja, auf jeden Fall. Und dann, wir haben viel drüber gesprochen im Spiel gegen Lettland, dass er sich da zu wichtig genommen hat, dass er da versucht hat, auf Krampf irgendwie in dieses Spiel reinzukommen und es dadurch fast hergeschenkt hat. Das war jetzt genau das Gegenteil. Und hat dann vor allem in den entscheidenden Phasen, und ich fand, die gab es zweimal. Das eine Mal war im dritten Viertel und das andere Mal in Richtung vierten Viertelende, dass die deutsche Mannschaft angefangen hat, verkrampft zu werden. Dass der Druck so groß wurde, dass du gesehen hast, dass es sehr schwierig war, sich in der Offense die Bälle an der Dreierlinie zu holen und direkt ins Facing zu gehen, also Richtung Korb zu gucken. Da hat man dann gemerkt, der Druck ist so hoch, dass du 1, 2 Meter hinter der Dreierlinie den Ball bekommst, nur mit dem Rücken zum Korb. Und dann ist es natürlich sehr viel schwieriger, daraus was zu kreieren. Und genau in diesen Phasen hat Dennis Schröder den Ball übernommen, hat gesagt, gebt ihn mir, komm her, pick and roll, ich hole mir Austin Reaves als Mismatch, brecht ihm die Knöchel und schmeißt ihm zwei Midrange-Jumper rein, wo ich weiß, die treffe ich zu 100%. Das sind dann wirklich, das ist dann so ein erwachsenes Spiel auch in diesem Moment von Dennis Schröder gewesen, dass er seine Mannschaft da angeleitet hat. Dann war genau dieser selbstbewusste Spieler, den du in dieser Situation brauchst, dieser Anführer, dieser Leader, dem dieser Druck als einziger nicht wirklich was ausmacht. Das fand ich sehr interessant zu beobachten.
Ja, kann ich nur mitgehen. Er war der Anführer, der Chef im Ring und der dann auch, was man ja auch vergisst, er hat ja genauso ein Clutch-Bucket gehabt wie Andy Obst. Das war natürlich dieser wahnsinnig geile Dreier von Andy. Aber im Angriff danach, nicht zu vergessen bitte, Monsterblock von Isaac Bonga, hatte er diesen Midrange Stepback über Austin Reeves, genau, der das ganze Ding sichergestellt hat. Also ja, danach hat er noch ein Wunder die Amerikaner gerettet.
Ja, genau, das die Situation meine ich. Und der hatte ein paar Angriffe davor auch schon so einen Jumper aus ähnlicher Position. Ja. Das waren dann herausragend gute Entscheidungen. Eigentlich jede Entscheidung, die er getroffen hat, gut, dann kann man das immer nicht so pauschal sagen, aber es waren so viele, so gute Entscheidungen, dass mir fast keine schlechte einfällt, außer vielleicht dieser 10-Meter-Dreier im Fastbreak einmal. Ja, aber der sei ihm gegönnt, das war ein Heat-Check. Genau. Das muss er auch machen, weil wenn er den trifft, dann brennt die Hütte noch mehr, als sie sowieso schon brennt.
Genau.
Okay, lass uns noch ein bisschen weiter durch die Spieler hindurchgehen. Vielleicht mal anfangen bei Johannes Thiemann. 17 Minuten 48, mal wieder 10 und 5 aufgelegt, 100% aus dem Feld. Zwar ein Plus-Minus-Wert von minus 14, aber trotzdem aus meiner Sicht mit einem brillanten Spiel.
Ey, dieser eine Rebound, der Offensiv-Rebound, den er so mit einem Winkel von 45 Grad hinter seinem Rücken und Kopf da noch rausfischt und dann im Rückwärtsfliegen direkt verwandelt. Geiles Ding. Also das war auch so wichtig, um da Momentum reinzukriegen. Zwei ganz entscheidende Punkte. Und der spielt so eine Mega-WM. Also ich fand ihn vergangenes Jahr schon gut, und dass er dann nochmal sowas draufpacken kann, das ist doch krass.
Also ja,
eine überragende, du hast es ja schon in den vergangenen Ausgaben gesagt, das hättest du nie für Möglichkeiten bei ihm. Und jetzt steht er da in einem WM-Halbfinale gegen die USA und ist ein maßgeblicher Faktor für den Sieg.
Ja, ist auch so ein Stabilitätsfaktor irgendwie. Du bringst die zweite Fünf rein, weißt, du kannst dich drauf verlassen, die Rebounds landen in seinen Hemden. Ja. Die Offensiv-Rebounds, immerhin hat er zwei davon gecrashed. Schnappt er sich, legt sie direkt rein, ist hinten auch ein Spieler, den du nicht als Target ausmachen kannst oder so. Also das ist wirklich schon allererste Sahne, was er da geliefert hat. Gleiche Spielzeit, Joe Vogtmann, 6 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists. Ich glaube, die Amis konnten mit seiner Spielintelligenz nicht wirklich umgehen.
Nö, das hast du eigentlich ganz gut formuliert, dass du gar nicht weißt, wie du ihn wirklich spielen sollst, weil egal, was du ihm gibst, er nimmt sich dann den Konter sozusagen. Und da waren ja auch ein paar wirklich gute Assists dabei, dafür gesorgt, dass Bälle, die auch in so Notsituationen irgendwie noch zu ihm gefammelt wurden, direkt wieder ins Laufen gekommen sind. Die hat er nahezu immer zum richtigen Mann weitergeleitet. Und das ist eigentlich, trifft es ganz gut, wie du es gesagt hast, dass sie mit seiner Spielintelligenz nicht ganz klar gekommen sind. Dass er da ihn einfach immer gedanklich und dadurch auch physisch einen Schritt voraus war.
Ja.
Aber teilweise sind sie auch mit seinem Körper, glaube ich, auch nicht klar gekommen. Wenn du dir anschaust, 3 Offensiv-Rebounds, das war ja durchs Turnier hindurch ein großes Problem der USA, dass sie zu klein waren, dass sie zu viele Offensiv-Rebounds abgegeben haben, dass sie ihre Center so gut wie nie gespielt haben, und das musste Deutschland ausnutzen, um eine Chance zu haben, und das haben wir auch sehr ausgenutzt.
Ja, da hat Jens auch nochmal ganz, ganz interessant vorhin ausgeführt, dass er empfindet, dass in der NBA kaum noch ausgeboxt wird und dass du das auf die Schnelle nicht hinbekommst. Auch den Post, die Postverteidigung gibt es kaum noch in der NBA, weil es eben den klassischen Center nicht mehr gibt. Es wird häufig Five Out gespielt. Da würde ich gerne nochmal mit ihm ein bisschen vertieft drüber sprechen. Das war jetzt in der Kürze der Zeit nicht möglich. Können wir dann vielleicht in unserer zusammenfassenden WM-Ausgabe machen oder sonst mal unter der Saison, weil das finde ich schon sehr interessante Punkte, dass da so Basics des Basketballs durch diese neue Art des Spielens in gewisser Weise verloren gehen und dass du genau in diese Basics natürlich reingrätschen kannst. Also JT haben wir besprochen, Johannes Vogtmann haben wir besprochen, Easy Bonga wieder mit gutem Spiel, mit diesem mega wichtigen Block von der Weakside.
Zwei richtig krasse Blocks.
Genau, beide richtig geil. Von der Weakside war der eine, der andere war an Brunson von hinten. Ich fand den in der Weakside fast noch besser, weil du an diesem Block einfach ablesen kannst. Auch da wieder Thema Spielintelligenz. Wie intelligent dieser Junge ist, sich den dort holen zu können, weil er einfach antizipiert, weil er frühzeitig da ist, weil er einfach richtig steht und Basketball verstanden hat, ja, um das mal so ganz einfach auf den Punkt zu bringen.
Genau richtig gemacht, gutes Timing, auch seine überragende Athletik da nochmal gezeigt in dem Zusammenhang. Und Crunchtime, die beiden Dinger. Ja. Sein Dreier auch. Sein einziger Dreier, den er nimmt aus der Corner, zack, drin. Statistisch gesehen, wenn du das jetzt anguckst, hat er ja kein großes Spiel geliefert, aber du siehst es eben in den Sachen, die sich da gar nicht in den Zahlen zeigen, wie wichtig er war, wie sehr ihm Gordon Herbert vertraut hat, wie er auch defensiv immer einen Push gegeben hat, hat all seine 5 Fouls gegeben. Und ja, bis auf diesen Moving Screen am Ende, wo ich fast wahnsinnig geworden bin, fehlerfreies Spiel.
Ja, das stimmt, ja. Da war ungünstig, aber ansonsten wirklich absolut tippitoppi. Hat einfach auch geliefert, ne? Einfach geliefert. Und Franz so ein bisschen Pause gegeben, wo du sagen kannst, dann kann er mal die 6 Minuten verschnaufen. Lass uns noch kurz über Mo Wagner sprechen. Der hat ein Spiel erwischt, der ist sehr High Intensity reingegangen, hatte 3 Turnover relativ schnell, hat es nicht optimal getroffen, dieses Spiel. Der Einzige, der vielleicht nicht sein bestes Spiel abgeliefert hat, ist aber nicht weiter aufgefallen, hat trotzdem 10 Punkte gemacht bei sehr
guten Quoten. Ja, er hat, finde ich, wahnsinnig wichtige Sachen gescored. Das fand ich jetzt auch gar nicht so verkehrt, was er gemacht hat. Klar, weil jetzt, wie du meinst, bisschen zu sehr drüber mit den Turnover, sich keine Rebounds geschnappt, aber er hat für Entlastung gesorgt. Das waren so 10 Entlastungspunkte, die Freiwürfe, die er sich geholt hat. Und da fand ich ihn auch wahnsinnig wichtig letzten Endes.
Ja, vor allem, dass er an die Linie gegangen ist. Das ist sowieso sehr wichtig gegen die Amis, da tough zu sein, zum Korb zu gehen, dir die Punkte von der Freiwurflinie dann abzuholen. Das hat er wirklich gut gemacht. Ich glaube, Mo ist vor allem einer, den du immer bringen kannst, wenn es so naja läuft. Dann kannst du ihn reinbringen, da bringt dir Energie ohne Ende, aber wenn dein Energielevel halt schon von Sekunde 1 beim absoluten Maximum angekommen ist, dann kann halt Mo auch dieses Energielevel nicht noch extra pushen und dann kommen halt solche Dinge zustande, dass ab und zu mal ein Ball fumbelt oder so. Aber wie gesagt, alles easy going. Hat trotzdem eine sehr gute Leistung abgeliefert. Okay, dann lass uns noch ganz kurz über die entscheidenden Spieler in diesem Spiel sprechen. In Persona neben Dennis Schröder, in Persona von Franz Wagner, Daniel Theiss und Andy Obst. Lass uns mal mit Daniel Theiss anfangen. Ich habe gestern Abend noch mit meinem Dad gequatscht, der hat das Spiel natürlich auch geguckt. Der hat gesagt, er hat Theiss noch nie so stark gesehen. Ich musste wirklich lange grübeln, um mir ein Spiel auszudenken, wo ich Daniel Theiss auf diesem Level gesehen habe. Ich habe keins gefunden, muss ich ehrlich sagen.
Er hat komplett dominiert an beiden Enden. Das fand ich krass. Nicht nur defensiv, nicht nur beim Rebounding, nicht nur, dass er mal einen Durchstecker reingestopft hat. Der hat es ja komplett übernommen, auch mit seinem Midrange-Game, mit einem Floater, den er drinne hatte. Komplette Präsenz, Ringschutz geliefert. Also der war der mit Abstand dominanteste Big Man in dem Spiel.
Ja, hat den jüngeren NBA-Spielern, das muss man ja so sagen, die allermeisten sind wirklich blutjung, gezeigt, wie ein gestandener NBA-Spieler spielt. Also das fand ich schon echt beeindruckend. Macht auch 21, du hast gesagt, sein Midrange-Game war da, sein Floater war da, die Durchstecker hat er gemacht. Am Ende habe ich gedacht, Mensch, fang doch den Ball. Da hat aber Dennis Schröder auf den Fuß des Gegenspielers gepasst. Ja. Genau, den kann er gar nicht fangen. Brutales Spiel. Auch diese Vertikalität, die er mitbringt. Daniel Theiss ist einfach ein gestandener NBA-Spieler und das hat er den Jungs dort auf dem Feld gezeigt. Und egal, wer da gegen ihn gespielt hat, obwohl es der beste Verteidiger der vergangenen NBA-Saison war, Daniel Theiss hat da wirklich die dominanteste Rolle gespielt. Super schön und super gut zu sehen. Dann Franz Wagner, 22 gemacht, fast 35 Minuten gespielt. He is aber sowas von back, oder?
Sowas von gut gewesen. Also ich das Boxscore gerade vor mir sehe, 7 von 18. Ich weiß gar nicht, wann er 11 Würfe daneben geworfen hat. Also gefühlt war alles drin von ihm. Super aggressiv in der Offense. Die klare erste Scoring-Option gewesen. Er war ja sehr zurückhaltend gegen Lettland. Nach 5 Minuten den ersten Wurf genommen. So hat es ein bisschen reingefunden, aber auch viel noch aus seinem Wurf und aus der Midrange oder Dreier rausgemacht. Jetzt so aggressiv gewesen, zum Korb gezogen. Immer da gewesen. Also in keinen Moment nachgelassen. Ich fand ihn bärenstark, also unfassbar gut.
Ja, Franz Wagner macht einfach richtig, richtig, richtig Bock und dem kann auch niemand was vormachen. Das liebe ich. Ne? Wenn du dem begegnest, dann denkst du, ja, das ist halt so ein netter Typ, ja, von, ja, von
ist er, glaube ich, auch.
Ja, absolut, absolut. Aber du denkst so, auf dem Spielfeld kann der nicht in diesen, ja, Beast-Mode umschalten, das meine ich.
Ja.
Aber er kann es, ja, und da ist egal, wer da steht. Und das meine ich, man sieht es ihm nicht an, das ist so ein bisschen der Wolf im Schafspelz, wenn du so möchtest. So ein netter Allmann-Junge, so auf den ersten Blick. Und dann zerfetzt er aber komplett basketballtechnisch. Also auch da eine geile Leistung. Seine Penetrations, auch dass er immer wieder an die Linie gegangen ist, hatte neben Andi Obst oder nach Andi Obst die meisten Freiwürfe, zeigt auch, mit welcher Präsenz und mit welcher Härte er zum Korb gezogen ist. Dazu 5 Punkte gemacht. Also absolute Spitzenleistung. Und einen zweiten sind Co-Star quasi im Team, neben Dennis Schröder. Scoring-Option Nummer 1, hast du gesagt. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, in dem Fall, in diesem speziellen Spiel, vielleicht sogar eher Scoring-Option Nummer 2.
Nach Andi Obst.
Genau.
Ja, ich meine, ja, Franz hat natürlich selber noch sehr viel aggressiv übernommen. Für Andi wurden ein paar Sachen gelaufen, aber er hat dann auch selber
das daraus stimmt, kreiert. Ja.
Das stimmt, das haben wir beide sehr, sehr, sehr gut gemacht.
Und bei Andi Obst, um auf ihn rüberzukommen, brennendes Händchen gehabt. Absolut brennendes Händchen. Ich glaube, ich habe noch nie so einen heißen Andi Obst gesehen. Und vor allem die Kombination bei ihm macht's aus. Auch da merkt man, der ist jetzt ein gestandener Euroleague-Spieler, ist auf diesem Level absolut angekommen. Weil er nicht nur ein Pure Shooter ist, das war er schon eigentlich immer in seinen Jahren, der sehr gute Quoten von der Dreierlinie geliefert hat, aber er hat, das hatten wir schon in den letzten Folgen, sich in neue Dimensionen bewegt, dadurch, dass er jetzt noch eine Penetration bekommen hat. Ja, wenn er über 17 Blöcke rennt, die switchen alles durch, stehen ihm trotzdem auf den Zehenspitzen, dann hat er diesen Antritt und diese Härte auch im Abschluss, den Ball reinzulegen, hat er gegen die Amis vor allem auch extrem viele Paint-Touches, wo er reingeht, die Herbstzeit kommt, er kickt ihn raus und dann hast du draußen die freien Würfe. Also das ist das, was einen Shooter dann aufs übernächste Level quasi bringt, wenn er nicht nur am Korb finishen kann, sondern dass er dann auch noch die entsprechenden Assists verteilen kann, dass aus seiner Stärke nicht nur eine Stärke, sondern eine Superkraft wird, finde ich.
Hast du eigentlich rundum zusammengefasst. Aber heißere Spiele hat er schon gehabt, gab ja in der BBL welche, in denen er 7 Dreier gemacht hat. Aber ich glaube, das war sein komplettestes Spiel, eines seiner komplettesten Spiele seiner Karriere, weil er wirklich das komplette Paket gebracht hat. Die Dreier, auch krass, wie die Amis auf jeden verdammten Wurfweg von ihm reingefallen sind. Und dann, dass er ausgenutzt, in Richtung Korb zu gehen. Was Abschlüsse am Korb, Layups, auch variantenreiche Layups und was für Pässe dabei waren. Also Backdoor, Bounce Passes, die Defensive komplett manipuliert. Es ist ein kompletter Spieler geworden. Gar kein Schwachpunkt mehr in der Verteidigung. Also Monster Game. Bayern können froh sein, dass sie ihn so lange unter Vertrag haben.
Mhm. 6 Assists übrigens noch obendrauf. Musste danach in die Dopingkontrolle. Hat gesagt, es war die beste Dopingkontrolle seines Lebens. Ich tippe ja mal, dass der Becher einfach unten durchgeschmolzen ist, weil er Lava als Pipi hatte.
Entweder Lava oder war einfach ein einfacher Eisblock, dieser Becher.
Ja, das kann sein. Eins von beidem auf jeden Fall. Schwer zu analysieren. Gedopt hat er auf jeden Fall nicht. Und herausragend, wirklich herausragendes Spiel von Andi Obst. Mega. Also dem gönnt man es natürlich auch, wenn man ab und zu mal mit ihm spricht. Auch ein super bescheidener, einfach ein netter Kerl irgendwie, mit dem man mal ein paar Worte wechseln kann, der auch die Leute kennt irgendwie, die so im Surrounding unterwegs sind, da sehr respektvoll mit den Leuten umgeht. Das macht ihn einfach zu einem besonderen Spieler. Und wenn er dann natürlich noch in so einem Spiel, ich glaube, das Spiel seines Lebens, ich glaube, das können wir so sagen, abliefert. Ich weiß nicht, ob es nochmal besser wird, hoffentlich im WM-Finale, aber das ist schon outstanding. Also da nochmal Gratulation, die deutsche Nationalmannschaft gewinnt gegen Team USA. Herausragende Leistung. Und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen vorausblicken, denn auch Team Serbien hat ja eine herausragende Leistung gebracht gegen die Kanadier. Ähnliches Spiel. Die Serben haben auch über ihr Zusammenspiel und ihre Intelligenz dieses Spiel gegen die Kanadier gewonnen. Oder wie würdest du es zusammenfassen?
Über ihre Intelligenz und über ihre gute Vorbereitung. Sie waren ja taktisch perfekt eingestellt. Man sieht ihnen auch an, diese Kohäsion untereinander, dass sie sich gut kennen. Die Serben sind offensiv wie defensiv einfach ein verdammt gutes Team. Gut gecoacht. Und ja, sie haben in dem Fall, fand ich, haben sie es auch gerade defensiv gerissen. Offensiv sehr gut zusammengespielt, aber in dieser entscheidenden Situation in der Defensive gehabt. In Shai Gilgeous-Alexander gar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Schwer beeindruckend, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich lag bei beiden Halbfinals komplett daneben. Und weißt du, was auch noch mein Gedanke war, als die Serben ins Finale gekommen waren? Dachte, ah cool, für Pešić freut's mich, aber ah Mist, jetzt spielen wir gegen Kanada und spielen Platz 3, jetzt gehen wir hier ohne Medaille raus.
Dieser Pessimismus.
Der Pessimist in mir, ja.
Ja, wir haben euch übrigens noch ein paar Stimmen für Deutsche, zu dem deutschen Spiel mitgebracht und später auch über die Serben, aber in die Deutschen wollen wir erstmal noch mal kurz reinhören, das hatte ich gerade noch vergessen. Die Stimmen hört ihr jetzt.
Ja, kann man nicht in Worte fassen. Das, was die Jungs aber heute gemacht haben, ey, ich bin ehrlich, ey, sowas erlebt man einfach nicht jeden Tag. Die Euphorie ist einfach da, ey, ich bin so happy. Ich würde am liebsten heulen, aber es geht noch weiter. Eins haben wir noch.
I'm doing well. Just trying to recover mentally and getting the mindset of our players in the right place.
Ja, ich versuche das nicht so zu glorifizieren, sondern einfach so ein bisschen aufs Spiel zu schauen und den externen Fokus eher so ein bisschen auf das Basketballerische zu legen. Und dann der Rest kommt von alleine und danach versteht man, glaube ich, die Bedeutung der Spiele mehr eher, wenn es vorbei ist. Aber ich versuche das jetzt nicht so zu glorifizieren, sondern einfach das zu machen, was vor uns liegt. Spieler gewinnen die Spiele, du kannst X's und O's aufmalen, wie du möchtest. Im Endeffekt müssen die Spieler das Spiel gewinnen und das haben wir hingekriegt. Der Andi Obstdreier war wichtig, da war gerade so ein bisschen Nervosität im Spiel und da brauchte man einen Wurf und Andi hat einen guten Tag und so funktioniert es. Die Margin of Error ist sehr klein und der Graubereich zwischen Niederlage und Sieg ist sehr, sehr slim und der Wurf war halt drin und hat uns Energie gegeben und ja, das ist ja das Tolle am Sport, dass es so eng beieinander liegt und so viel bedeutet und Bonga mit einem geilen Block. Ja, und irgendwie haben wir das Ding gewonnen.
So, das also abschließend noch zu Team Deutschland. Jetzt aber die Serben, wie gesagt, da werden wir auch gleich nochmal ein paar Stimmen mit einspielen, die da Einschätzungen abgeben. Die Serben als Team gut gespielt, einen Superstar drin in Bogdan Bogdanovic, der absolut abliefert, der Ice in his veins, ein absoluter Killer ist. Der in solchen Spielen vor allem, glaube ich, vorangeht. Der ist so ein bisschen der Dennis Schröder der Serben, der dann auch zum Playmaker wird, also der dann die Plays auch vollendet. Dazu einen Rebound, einen sehr reboundstarken Nikola Milutinov, der jetzt auch wieder 10 Rebounds gegen Kanada geholt hat. Der auch ansonsten am offensiven Brett einer der besten Center in der Euroleague ist. Der, glaube ich, den Euroleague-Rekord auch hat. Von 16 Offensiv-Rebounds in einem Spiel.
16?
Offensiv-Rebounds, ja.
Das ist ja unmöglich.
Ja, man würde es denken, aber es ist nicht unmöglich. Milutinov hat es ja gezeigt. und ansonsten auch ein breites Team dahinter, ne? Also mit Guduric, auch ein Euroleague-Zocker. Die sind schon gut drauf, die Serben.
Ey, die Jungs haben alle was drauf. Die wissen genau, was sie zu tun haben. Die sind abgezockt, die kennen ihre Rolle. Die sind gut eingestellt, haben ihren Leader mit Bogdan Bogdanovic. Das ist ein Top-Team, auf jeden Fall. Und da können wir auch nicht so, wie du gerade schon angedeutet hast, nicht so sehr Inside dominieren. Da wird es nicht so einfach werden, die Offensiv-Rebounds abzugreifen. Das ist eine Mannschaft, die offensiv wie defensiv auf einem hohen Niveau performt. Alle die wenigsten, glaube ich, auf dem Schirm hatten, so, wenn man sich den Turnierbaum vorher mal durchgespielt hat, dann bestand die Möglichkeit, weil sie nicht die allerhärtesten Gegner hatten, dass sie vielleicht ins Halbfinale kommen, aber dass da dann Endstation ist. Ja, und jetzt stehen sie im Finale. Und das völlig zu Recht, wie ich finde.
Ja, auch die Statistiken sagen das völlig zu Recht. Denn die Serben sind, glaube ich, ein wirklich toughes Team zu spielen. Erstens verteidigen sie knüppelhart. Die ziehen dir den Zahn schneller, als du gucken kannst. Die sind extrem reboundstark, vor allem am defensiven Brett. Also du bekommst kaum zweite Chancen gegen die Serben. Die sind mit fast 75% der abgegriffenen Rebounds am defensiven Ende die zweitbeste Mannschaft, was das Percentage angeht, bei den Defensive Rebounds. Die haben eine unfassbar gute Field-Goal-Quote, vor allem wenn du die kumulierte Field-Goal-Quote zur Hand nimmst, dann ist es die beste, die bei der kompletten WM gespielt wird, also die beste Wurfquote. Damit einhergehend natürlich auch die zweithöchste Assist-Verteilungsrate. 25,1 Assists machen die im Schnitt als Mannschaft.
Haben aber auch, um da anzuknüpfen, individuelle Qualität. Wenn du nämlich schaust, wie viel Prozent der Körbe assistiert sind, dann sind das 72,1. Das ist nur Platz 10 im Turnier, was ja darauf hindeutet, dass sie alle wahnsinnig gut und viel den Ball bewegen und schnell spielen, andererseits aber auch in der Lage sind, individuell zu kreieren.
Ja. Und vor allem schaffen sie es auch beim Gegner, möglichst viele Turnover zu erzwingen. 16,1 Turnover macht der Gegner im Schnitt gegen die Serben. Und das ist ja eine Sache, die die Deutschen auch gegen die USA schon vermeiden mussten, den Ball zu verlieren. Haben sie sehr gut geschafft, ja. 10 Turnover am Schluss gehabt, obwohl sie, glaube ich, zwischendurch schon mal relativ schnell 6 hatten, also hinten raus vor allem, wo es dann crispy wurde, waren das sehr wenige Turnover, die sie da abgegeben haben. Und wenn, dann waren es solche wie der von Isi Bonga zum Beispiel beim Moving Screen. Dann gibt es halt einen Wurf und die Amis können daraus nicht schnell spielen. Und genau so muss es auch gegen die Serben wieder laufen. Also du musst es im Griff haben, die Turnover im Griff haben, da also nicht zu viele Bälle verlieren. Du musst unbedingt den Rebound einsammeln. Gut, Offensiv-Rebounds technisch sind sie gar nicht so stark, wie man sie vermutet hätte. Also weder die Quote noch die tatsächliche pure Zahl, 8,1 Offensiv-Rebounds, sind jetzt besonders stark. Aber sie kontrollieren halt das defensive Brett extrem gut. Dadurch kriegst du kaum zweite Chancen und musst dir in deinen Erstangriffen, wollen wir das mal nennen, dann entsprechend die Chancen erarbeiten. Also das ist, glaube ich, so ein Thema, das man bei den Serben schaffen muss. Sie selber zu Turnovern zwingen, denn sie machen selbst relativ viele ist in Anführungsstrichen, aber sie sind schon Turnover anfällig, man kann sie dazu zwingen, Turnover zu machen und dann selbst ins Laufen kommen, also ich glaube, dieses schnelle Spiel, das die Deutschen gegen die Amis auch gemacht haben, das dürfte ihnen auch gegen die Serben sehr zuvorkommen, nur sind die Serben im Umkehrschluss, wenn wir das mit den Amis vergleichen, extrem viel besser, wenn es ins 5 gegen 5 geht, in die Halfcourt-Offense geht, oder?
Ja, das sind aber zwei komplett unterschiedliche Spielweisen. Eine NBA-Spielweise, sehr viel individuell, und dann eine FIBA-Spielweise, wo der Ball dorthin geht, wo die sinnvollste Option ist. Was glaubst du eigentlich, wie oft werden wir es morgen erleben, dass Alexa Abramovic, Alexa, wie Jerko Obradovic mal gebrüllt hat, morgen am deutschen Point Guard den Ball an der Mittellinie klauen wird? So wie es tschechisches Alexander angetan hat.
Ja, das war schon krass. Nullmal.
Nullmal.
Nullmal, ja.
Hätte nichts dagegen.
Ja, ich auch nicht. Ich hatte ein paar Fragen reinbekommen von Kumpels, die mich gefragt haben, die sich jetzt erst mit Serbien beschäftigt haben. Warum spielt eigentlich Jokic nicht? Warum spielt eigentlich Micic nicht? Da gibt es ja noch ein paar mehr, die bei den Serben nicht spielen. Ja, klar. Bojan Majanovic nicht dabei.
Vlado Lucic ist nicht dabei. Nemanja Nedovic,
Kalinic,
Pokuševski ist auch nicht dabei.
Ja.
Also denen fehlt ein zwei Drittel Team, wenn du so willst.
Ja. Bei den beiden prominentesten kann man es, glaube ich, aber recht deutlich sagen, oder? Jokic ist müde gewesen nach der Saison, der muss sich schon nach seiner Championship-Saison auch mental wieder aufs Level zu kommen. Das ist zu großen Teilen absolut verständlich. Natürlich ist es schade für eine WM, aber wenn ein Spieler halt dann irgendwann während des Jahres mental oder körperlich nicht mehr kann, dann hat das auch keinen Sinn, da den Sommer bei einer WM zu verbringen. Und Micic, da liegt es am NBA-Vertrag, oder?
Gehe ich von aus, dass er da einfach jetzt keinen Out bekommen hat, direkt mit
zum
Beginn.
Start.
Genau.
Zum Start in die NBA. Wird ja da von Anadolu Efes jetzt endlich in Anführungsstrichen in die NBA wechseln. Bin mal gespannt, wie das dann da für ihn weitergehen wird. Werden wir natürlich auch beobachten, gar keine Frage, und euch hier immer mal wieder mitnehmen. Also Gameplan gegen die Serben muss sein, das schnelle Spiel hochhalten, sich trotzdem zweite Chancen erarbeiten, auch wenn es schwierig ist gegen dieses serbische Team. Und ich glaube, vom Talentlevel her, wenn wir die beiden Mannschaften so hernehmen, sehe ich die deutsche Mannschaft leicht besser als die serbische.
Ja, gehe ich komplett mit. Also die sind nicht nur leicht besser, sondern sind schon besser vom Talentlevel her. Und ich würde uns alles in allem als leichten Favoriten schon ansehen.
Würdest also du, ja? Würdest du?
Ja, ja. So 55-60% Favorit.
Ich würde, das hatte ich gestern auch schon in der Diskussion, ganz interessant. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft gut daran tut, sich selbst nicht als Favoriten ins Spiel zu bringen, beziehungsweise machen sie sowieso nicht, aber auch nicht irgendwo in der hintersten Schublade des Gehirns sich selbst als Favoriten einzustufen. Ich würde mit dem Mindset rangehen, dass ich der klare Underdog bin gegen diese serbische Mannschaft. Weil, ich kann das auch begründen, ich finde, die deutsche Mannschaft hat in diesem Turnier, vor allem in den Do-or-Die-Spielen oder in den, ich sag mal, in den sehr wichtigen Spielen, immer dann am besten performt, wenn sie als Underdog reingegangen ist. Und das verwundert auch nicht groß, weil diese Mannschaft noch sehr jung ist und noch nicht genug gewonnen hat, um zu sagen, wir wissen, wie das alles funktioniert hier. Wir zeigen euch mal, wie es geht. Das hat man vor allem gegen die Letten gesehen. Da waren sie der klare Favorit und da war irgendwie so der komplette Basketball-Sommer on the line. Wenn du gewinnst, dann wird das ein geiles Ding, dann sind wir im Halbfinale, dann haben wir fast alles erreicht, was wir eigentlich wollten. Oder auf der anderen Seite, wenn du verlierst, dann war es irgendwie doch kein so richtig erfolgreicher Sommer, obwohl der bis hierhin ziemlich geil war. Und das hat man den Spielern angemerkt und dadurch waren sie gehemmt und dadurch war es ein sehr langer Kampf gegen ein lettisches Team, das vom Talentlevel her deutlich unter dem Deutschen ist. Und ich glaube, wenn du da jetzt reingehst und es schaffst, dir dieses Mindset, dir so ein bisschen selber in die Tasche zu lügen und zu sagen, wir sind der klare Underdog gegen die Serben, die haben einen Trainerfuchs hoch 1000, können wir gleich auch noch drüber sprechen, und auf der anderen Seite eine Mannschaft mit Bogdanovic, der schon mal große Spiele gespielt hat und so weiter und so fort, Guduric, Milutinov, dann hilfst du dir selber, weil du sagst, gut, wenn wir das Ding verlieren, ist blöd, aber wir sind der Underdog, wir können die da drüben ärgern. Ich glaube, das muss das Mindset sein.
Wenn man das so einfach umlegen kann, den Schalter im Kopf, und sich das einreden kann, weiß auch gar nicht, ob das überhaupt ein Thema in der Mannschaft vorher ist, aber die Serben werden gewiss mit der Mentalität rangehen. An die hat nämlich während des ganzen Turniers über niemand geglaubt. Und das werden sie sich bewahren. Jetzt treffen sie auf Deutschland, USA-Bezwinger, einzig ungeschlagene Mannschaft im Turnier. Die werden sich schon als Außenseiter sehen.
Ja, das stimmt. Übrigens treffen bei diesem Spiel die beiden besten Defensiv-Rebound-Mannschaften des Turnieres aufeinander. Von den Zahlen, die sie abgegriffen haben. Die deutsche Mannschaft, nämlich die beste Mannschaft beim Defensiv-Rebound, die da unglaublich hart arbeiten. Wir werden es sehen.
Ich kann dazu gerade sagen, die beiden besten Mannschaften insgesamt unterm Strich treffen aufeinander. Die Serben haben ja ihre Competition dominiert. Das gab dieses eine Freak-Viertel gegen Italien, in dem die Italiener komplett heiß gelaufen sind, dass sie dann letzten Endes das Spiel gekostet hat. Aber ansonsten total souveräne, dominante Vorstellung.
Ja. Also wir dürfen sehr gespannt sein. Wir haben aber auch noch für euch ein paar Stimmen, die da in Richtung Serbien schon unterwegs sind von der deutschen Nationalmannschaft. Und da wollen wir jetzt natürlich nochmal reinhören.
It actually started when we walked off the floor last night, you know, and that's when I started thinking about Serbia. Walking to the locker room, talking to the coaches, getting videos done, getting stuff done, and you know, assistant coaches did a great job. Probably worked about 4 or 5 o'clock in the morning, and you know, we already went through Serbia this morning, and we've got another meeting now, so it starts right away, and there's really no time to celebrate or feel good about stuff. We gotta move on.
Okay, Ruppi, dann noch zwei kleine Punkte zum Abschluss. Die Story dieses Spiels wird sicherlich an der Seitenlinie stehen. Svetislav Pesic, mit der deutschen Nationalmannschaft 1993 die bisher einzige Goldmedaille überhaupt im deutschen Basketball geholt. Mit Serbien stand er 2002 auf dem Siegerpodest bei der WM, hat dort Gold geholt, Deutschland auf Platz 3, stand da zusammen, also mit denen auf dem Podest. Und jetzt ist es für ihn The Last Dance, das möglicherweise letzte Spiel seiner Coaching-Karriere. Und er spielt wieder gegen Deutschland, in dem Land, in dem er lebt. Das bedeutet ihm sehr viel, das hat man in der Pressekonferenz schon gehört nach dem Kanada-Spiel, dass er sich da sehr freuen würde. Aber ich glaube auch, dass es kein selbstverständliches Spiel für ihn ist. Aber er wird wieder auf dem Podest stehen, neben Deutschland. Nur, ob er oben steht oder unten steht, ist noch die große Frage. Aber das ist schon echt eine krasse Story, oder?
Ja, mega Story. Mit 74 Jahren die Trainerkarriere eigentlich schon für beendet erklärt. So, dann vergangenes Jahr bei der EM, dieses bittere Aus im Achtelfinale, auch gegen Italien schon wieder. Jetzt nach dem Italien-Spiel, hagelte es ja Kritik für ihn, bis hin zu, er sei senil und mit 74 viel zu alt, und jetzt hat er es allen gezeigt und steht im Finale, hat die Olympia-Quali sicher. Ich hoffe auch, dass er bis dahin noch weitermacht, dass er nochmal Olympische Spiele mitnimmt. Und jetzt steht er gegen Deutschland im Finale. Was für eine super, super coole Geschichte ist das, wie schon 2002, als er damals die Jugoslawen zum Titel geführt hat und die Deutschen Dritter waren. Mich freut es total. Also ich bin zu 100% Fan der Deutschen am Sonntag. Wenn Serbien Weltmeister wird, könnte ich aber damit leben. Das würde mich nicht aus der Bahn werfen und nicht alles ruinieren.
Sehr gut, da bin ich froh, dass das sich nicht aus der Bahn wirft.
Oder?
Dass wir weiterhin den stabilen Ruppi hier mit dabei haben.
Das ist der instabile Witziger.
Ja, echt, ist so.
Keine Ahnung, könnte ja sein, so langweilig hier nur rum, und wer weiß, was da für ein Wahnsinn bei rauskommt, wenn du da so einen halb gestörten Typen da in dem Podcast setzt.
Dann bleib lieber, wie du bist. Ruppi, Overtime zum Abschluss. Das ZDF steigt ein als übertragender Sender am Sonntag des Finales. Bisher haben sich die TV-Sender da ziemlich rausgehalten aus der ganzen Geschichte. Also zumindest die frei empfangbar sind. Ich sag mal die klassischen RTL, ProSieben, Sat.1, ZDF, ARD. Hatte auch damit zu tun, kann ich vielleicht ganz kurz aus der TV-Perspektive euch mitnehmen. Viertelfinale gegen Lettland ist nicht das Spiel, das unbedingt krass zieht. Die Rechte da natürlich zu kaufen für ein Spiel, das um 9.40 Uhr läuft, da weißt du, dass du nicht die entsprechenden Einschaltquoten hast, damit die Werbung nicht finanzieren kannst oder das Spiel nicht finanzieren mit der Werbung. Und wenn du da rausgehst, dann zeigst du da als großer Sender sowieso gar nichts mehr. Ein Einstieg zum Halbfinale hätte vielleicht Sinn gemacht gegen Team USA. Tipp auf freitags 14.40 Uhr ist, glaube ich, eigentlich auch nicht der allerschlechteste Zeitpunkt. Also da hätte ich dann schon eher gedacht, aber dann hat natürlich alle gedacht, oh Gott, dann muss ich Spiel und Platz 3 auch noch zeigen. 9 Uhr morgens oder 9.30 Uhr, wann auch immer das ist, dann Spiel und Platz 3. Dann ist es dazu gekommen, 10.30 Uhr am Sonntag, Spiel um Platz 3. Und dann ist es jetzt dazu gekommen, dass das ZDF erst im Finale zuschlägt. Hab schon häufig von Leuten gehört, ach, das ist jetzt aber unfair gegenüber Magenta Sport und sowas. Das ist aber natürlich eine Sublizenz, die kaufen. Daran verdient Magenta Sport. Ich glaube, dass die wirklich interessierten Magenta Sport nicht wegrennen werden, weil die Übertragungen waren super. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass man mit dem ZDF dann vielleicht nochmal ein paar mitnimmt, die bisher noch nicht geguckt haben, oder?
Ja, hast du alles gesagt eigentlich.
Perfekt, dann war ich jetzt der dominierende Spieler in der Overtime.
Genau, du warst der Ego-Zocker in der Overtime, aber hast das Spiel trotzdem nach Hause gebracht und gewonnen, weil es einfach eine perfekte Argumentation war.
Das tut mal wieder gut. Ne? Ruppi, danke für deine Zeit. Das Spiel des Jahres, wir haben es gesehen, wir haben es beleuchtet, analysiert für euch. Wenn ihr dazu Fragen oder auch Meinungen habt, meldet euch gerne. podcast@big-basketball.de, erreicht uns oder sonst in den DMs auf unseren sozialen Medien. Und dann hören wir uns am kommenden Dienstag wahrscheinlich erst wieder. Wir wollen natürlich das WM-Finale komplett aufarbeiten, dort genug Stimmen sammeln und so weiter und so fort, dass wir euch dann am Dienstag die volle Ladung WM-Finale nochmal aufarbeiten, die komplette WM an sich. Und ab dann kommen wir übrigens immer dienstags raus. Es gibt jetzt die Montagsspiele in der BBL, die werden wir mitnehmen. Ab jetzt neuer Release-Zeitpunkt für Big Post Game, Dienstagmorgen, 5 Uhr. Dort hören wir uns. Macht's gut, drückt die Daumen. Vielleicht ja dann mit Deutschland als Weltmeister. Es wäre ein absoluter Traum. Wie gesagt, ich hätte es nie gedacht, dass ich den Satz mal sage, Deutschland steht im WM-Finale, Deutschland ist Weltmeister, daran hätte ich noch viel weniger gedacht. Macht's gut, bis die Tage, wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao.